Herzlich willkommen zu Progressiv trifft Konservativ am 3. Mai.
Ich kann nur Stimmung wiedergeben. Also ich finde, wir sind stimmungstechnisch so daneben in diesem Land. Das geht alles auf keine Kuhhaut mehr. Ja. Also und das Interessante ist, wer europäische Presse verfolgt, ich mache das ja sehr intensiv.
Jetzt höre ich Sie nicht mehr. Hallo in die Runde, hallo Waldemar Mayer. Hören Sie mich? Jetzt höre ich
ja,
Sie wieder.
Ich höre Sie einen Augenblick mal eben.
Machen Sie mal Ihren Fokus auf nicht stören.
Wie geht denn das?
Einfach einmal schräg runterziehen und dann auf diesen Fokus und dann nicht stören, dann kommen keine Anrufe mehr rein.
Machen wir mal.
Nicht stören, dann. Genau. So, jetzt hat er. Auf welchen Gesetzesbüchern stehe ich denn jetzt bei Ihnen?
Sie stehen auf dem Sartorius 1, Verfassungs- und Verwaltungsgesetze.
Sehr gut.
Passt doch.
Ja, sehr gut.
Also heute braucht man die gar nicht mehr, weil das ja alles digital ist. Wir gucken ja im Internet, aber irgendwie gehören die zu meinem Berufsleben dazu und die fliegen hier überall noch rum. Und jetzt dienen sie als Smartphone-Stütze,
ja,
um meine Videos zu machen. Aber zurück zu der...
Ich finde, was Sie gerade gesagt haben wegen der Bücher und dass man nicht mehr drauf geht. Haben Sie das mitgekriegt, dass mittlerweile in Amerika KI-Texte vor Gericht ja gekennzeichnet werden müssen, ganz stark? Und weil das so Überhand genommen hat, weil die KI ständig fantasiert.
Ja, das war mein Sohn, Mann, das ist auch egal. So, was wollte ich denn jetzt sagen?
Jetzt haben Sie mich nicht gehört. Ich wollte gerade sagen, dass es so interessant ist wegen der Bücher, dass ja in Amerika mittlerweile es vor Gericht so überhand genommen haben, dass irgendwelche Texte, die eingereicht worden sind, von KI erstellt worden sind und die KI ständig fantasiert hat und dass da jetzt ganz starke Regularien dahinter stehen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Amerika haben Sie es gehört.
Das ist auch vernünftig. Also ich kam hier irgendwann mal ins Büro und dann hatte ich eine Fristsache und dann sagt mir eine Mitarbeiterin, ach, ich habe da schon mal was für Sie vorbereitet und lese mir das durch. Das war ein Schriftsatz, der passte formal perfekt, war natürlich inhaltlich ziemlicher Mumpitz, aber nichtsdestotrotz, das ist ein Problem, klar.
Ja. Wird es auch in Deutschland passieren oder ist es schon so, dass da so Regularien gibt wegen KI?
Nein, man macht sich lächerlich, weil die Profis das immer noch erkennen. Sie erkennen, ob jemand das mit KI schreibt oder ob das anders geschrieben ist, merken sie sofort. Und insoweit, ich würde das nie machen. Man kann sich dabei helfen lassen, das ist okay, aber man muss da sehr vorsichtig sein. Sie merken das.
Ich erkenne das immer jetzt bei Texten, die ich lese, wenn da dieses Stilmittel Correctio drinnen ist. Also das ist keine Analyse, hat, glaube ich, die Frau Reiche neulich gesagt, sondern ein Arbeitsauftrag, wo ich mir gedacht habe, das ist so KI, genau so spricht KI. Und wo ich mir immer denke, Leute, wenn ihr schon euch was von KI schreiben lasst, dann geht doch nochmal drüber und macht diese harten Correctio raus, wo jeder sofort weiß, das sind so Redewendungen, das ist so völlig absurd.
Ja, ist richtig. Sie waren ja so in der Lage, nochmal Frau Reiche zu erwähnen. Ich muss mal was sagen. Ich war am Donnerstag, glaube ich, bei einem Unternehmerstammtisch. Mhm. Eher Konservative. Und ich finde es ja immer interessant, auch mitzubekommen, wie Leute, die meiner Partei nahestehen, denken. Und wie die auch Sachen einschätzen. Und das hat mich teilweise schon sehr überrascht. Frau Reiche zum Beispiel sehen Wirtschaftsleute inhaltlich positiv, nur kommunikativ katastrophal. Aber ganz schlimm wegkommt unser Kulturstaatsminister.
Ja.
Ja, weil der Kriege führt, die man nicht führen sollte. Die man auch dann nicht führen sollte, wenn man, ich sage das mal selber als Kulturpolitiker, ich weiß halt, dass ich im Kulturraum es mehrheitlich mit Leuten zu tun habe, die nicht CDU wählen. Und darum geht es aber gar nicht. Ja, die müssen kein CDU wählen, das ist nicht das Entscheidende. Nur das Publikum, das ist die Bildungsbürger, die erreiche ich natürlich mit sowas auch. Oder gerade nicht, ich schrecke sie ab. Und das war früher klassische CDU-Kernklientel, die jetzt in Teilen zu den Grünen abgewandert sind. Und deshalb ist das so dumm, was der Weimar da macht. Aber ich habe jetzt gehört, ein Satz noch, ich habe jetzt gehört, er sei der Einzige, der überhaupt noch neben Charlotte Einfluss auf Friedrich Merz hat. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt, keine Ahnung.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das eine ist tatsächlich, was mit dem Sie ja angefangen haben, das Stimmungsbild in Deutschland, also auch eben innerhalb der Koalition und aber auch in der Bevölkerung. Es ist so wahnsinnig verhärtet mittlerweile. Also so, dass wir immer noch so gut miteinander reden können, wird ja immer so wahnsinnig positiv wahrgenommen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass in vielen Bereichen einfach da überhaupt keine Kommunikation mehr stattfindet und dass man auch gar nicht in Gespräche geht, dass der andere Recht haben kann. Also das ist ja so meine Prämisse, auch wenn ich es nicht immer durchziehen kann. Ich möchte immer in ein Gespräch gehen, egal mit wem ich spreche, der andere könnte recht haben.
Erstens, er könnte recht haben. Und ich finde, was uns völlig abgeht, ist, oder vielen von uns, ist jede Form der Toleranz. Und auch nicht mal sagen können, gut, der hat die und die Haltung, ich habe eine andere, aber das ist halt okay so. Ich hab immer ein Problem, wenn wir in den Bereich der radikalen Strömungen gehen, weil da ist es oft keine Ratio mehr. Aber wenn ich mit Sozialdemokraten oder mit Grünen oder anderen rede, auch in meiner eigenen Partei, ja, dann haben die halt teilweise eine andere Meinung. Dann ist das so. Das ist deren gutes Recht. Also, das ist für mich, gehört Toleranz zur Demokratie. Ja,
Ja, und es ist
also.
halt auch einfach manchmal eine andere Prioritätensetzung, weil man in einer anderen Lebensrealität ist. Also das finde ich ist auch immer legitim, dass man aber eben trotzdem sagen kann, okay, wenn das dir gerade nicht wichtig ist, kann ich das verstehen, aber anderen ist es eben wichtig und dass man eben sagt, okay, da müssen wir vielleicht auch mal hinschauen. Und das ist aber, glaube ich, das ist im Moment wahnsinnig schwer nur noch möglich. Und wenn ich dann höre, dass ein Herr Merz, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, Herrn Klingbeil anbrüllt, dann muss ich doch ganz ehrlich sagen, also man kann, also ich bin ja auch oft engagiert und wirklich in meiner auch Meinung stark, aber dass ich jemanden wegen Politik anbrülle als Profi.
Also wir erleben, also das ist meine Wahrnehmung, wir erleben, was mich nur begrenzt wundert. Wir erleben halt einfach, dass wir einen Bundeskanzler haben, der völlig aus der Zeit gefallen ist. Und wir, die wir nicht zum Merzflügel gehörten innerhalb der CDU und da auch, soweit wir noch da sind, auch heute nicht dazu gehören, sehen, fühlen sich nur bestätigt. Das sind alles, das ist Politik von der Jahrtausendwende. Und das ist auch in der Kommunikation Jahrtausendwende. Und das führt ja auch dazu, dass so viele Leute sich eher, ja, mit so einem Störgefühl sagen, was passiert da gerade eigentlich?
Ja.
Was passiert da? Also, wissen Sie, man hat mir erzählt in meiner Parteizeit, naja, wir müssen nur konservativer werden, dann werden wir größer und dann wird die AfD kleiner und dann haben sie die CDU mehr oder weniger übernommen und machen sie konservativer und ich erlebe, dass wir kleiner und die AfD größer wird. Also besonders erfolgversprechend ist das nicht, ist Maulheldentum.
Es
Ja,
ist ja
und dieses.
am Ende des Tages ist es halt auch einfach so, das ist ja auch ein Angebot und Nachfrage, ne? Also da muss man ja ganz einfach sagen, und wenn man sich mal die Wählerströme anschaut, ist es ja gar nicht so, dass so viele von der CDU zur AfD abwandern, sondern dass vor allem viele, die vorher nicht gewählt haben, auf einmal die AfD wählen und dass auch viele von der SPD zur AfD gegangen sind. Und da denke ich mir, okay, wenn ich jetzt Und ich gehe davon aus, in der CDU, das ist ja eigentlich so eine Unternehmerpartei gewesen. Da gibt es Leute, die sind Unternehmer, wie auch Herr Merz ja irgendwie immer sagt, er ist so wirtschaftsnah, da muss ich doch mal irgendwie drüber nachdenken. Okay, Angebot und Nachfrage, ganz offensichtlich ist unser Angebot gerade nicht mehr so, wo wir hingehen, gefragt. Also reflektiere ich mal und überlege mal. Und es passiert aber genau das Gegenteil. Man wird immer heftiger in die Richtung libertär. Man geht immer mehr dahin, dass die Bevölkerung belastet wird. Und ja, und die einen gehen halt aus Verzweiflung dann zur AfD oder meinen, da wären die Lösungen, wo wir alle wissen, das ist es nicht. Und die anderen wenden sich halt anderen Parteien zu oder sagen, ich wähle gar nicht mehr.
Ja, ich meine, wenn ich mir die Politik in Berlin angucke oder in Deutschland angucke, ja, sagen wir mal Berlin, weil ich finde kommunal und auf Länderebene, es kommt ja alles zu kurz. Es hat ja gerade die sehr harmonische Regierungsbildung in Rheinland-Pfalz gegeben, die auch zumindest vom gesamten Wording her absolut vernünftig und anständig ist. Mhm. Und ja, das kommt aber zu kurz. Wir gucken immer nach Berlin und wir sehen das ja mit einem, also ich könnte jetzt beide Koalitionsparteien nehmen. Ich habe Bärbel Baas auf der 1. Mai-Veranstaltung gesehen und habe gedacht, mein Gott, hast du es immer noch nicht geschnallt? Und dann sehe ich auf der anderen Seite unsere Heroen, die es auch nicht geregelt kriegen und bekomme dann mit, dass in der Bundestagsfraktion meiner eine große Unzufriedenheit herrscht, weil immer dieses Kinderprinzip gilt. Ja, wir sind größer, aber wir machen ja nur SPD-Politik. Die SPD sagt dann das Gegenteil. Ich frage mich, wo soll das Ganze hinführen?
Also ja, im Moment hat man das Gefühl, es passiert gar keine Politik. Im Moment habe ich das Gefühl, es passiert gar keine Politik.
Ja, nochmal, es ist ja sowieso alles hysterisiert. Natürlich passiert wenig Politik. Es werden Sachen gemacht, wenn Sachen gemacht werden, werden wir unterschiedliche Auffassungen sein. Aber wenn so eine Regierung dann ein Gesundheitspaket hinbekommt mit 16 Milliarden Einsparungen, dann sage ich im ersten Schritt, naja, das ist ja schon mal was. Sie werden sagen, es ist alles Schrott, okay, sei Ihnen auch unbenommen, nur... Wir reden auch darüber nicht, sondern wir reden darüber, wer hat wen wo angeschrien. Dann stelle ich mich auf den Marktplatz und brüll die Ministerin von der anderen Partei, die liefert da nicht. Und dann frage ich mich immer, ey, wo soll das hinführen? Was ich aber noch viel schlimmer finde, ja, wenn sich irgendein Hinterbänkler, wie jetzt dieser CSU-Mann da aus Neu-Ulm hinstellt, und sagt, er wisse nicht mehr, wie er den Wählern klar machen sollte, nicht AfD zu wählen, dann sage ich, naja, komm, hast den Schuss auch nicht gehört. Aber wenn das Parteivorsitzende tun, Frau Baas ist Vorsitzende der SPD, und dann gehe ich hier, dann gehe ich, rede ja auch viel mit Sozialdemokraten hier, die genauso fassungslos sind, wie ich das auch bin. Ja, Sie können ja immer noch sagen, naja, ich bin Mitglied einer demokratischen Oppositionspartei. Aber wir reden dann miteinander und begreifen es alle nicht. Wir verstehen es nicht. Wir wissen nicht, wo das hinführen soll. Außer in eine veritable Staatskrise. Und das muss man in aller Härte so sagen als CDU-Mann. Diese Leute, die da jetzt das Sagen haben, zeigen uns seit einiger Zeit, sie können es nicht. Ja. Sie haben nur großmäulig gesagt, sie können es. Aber sie können es nicht. Friedrich Merz hat auch immer als Berater groß über Wirtschaftspolitik geredet. Aber damit ist er ja noch kein Wirtschaftspolitiker. Und ich erlebe nur, dass ich momentan die Parteiführung, egal ob SPD oder CDU, CSU, absolut überfordert sind. Die können nichts. Sorry. Ja, ich gucke mir die zweite Reihe meiner Bundestagsfraktion an. Ich nenne Ihnen jetzt ad hoc 5 oder 6 Leute. Alle qualifiziert. Alle was in der Birne. Alle verantwortlich. Von konservativ bis progressiv jetzt auf CDU-Seite. Die besser sind als das, was ich da gerade ertragen muss. Ja, und dann frage ich mich, wie kommen diese Figuren das ist alles Wahnsinn. Das ist Das ist also, alles nicht zu ertragen. Und man erträgt es immer weiter, weil man sagt, naja, das Schlimmste wäre jetzt eine Parteispaltung. Das Schlimmste wäre eine Parteispaltung. Ja, und
für uns alle übrigens, also mal ganz ehrlich, ja, das wäre für uns alle das Schlimmste, wenn die CDU jetzt auseinanderbräche. Aber es ist doch ganz einfach so, ich finde immer, das war ja so ein entscheidender Satz von Merz noch während der Ampel, in dem er gesagt hat, Herr Scholz, Sie sind ein Klempner der Macht. Und dass er im Prinzip damit seine Verachtung gezeigt hat, mit dem Klein-Klein, mit den politischen Schritten und dass man eben, dass das eben alles sehr lange dauert und ich glaube, Herrn Merz wird es zum Verhängnis, dass er keine Ahnung hat von Politik, keine Ahnung von Verwaltung und von dem, wie eigentlich tatsächlich das funktioniert. In der Opposition kann man das ja einfach wunderbar machen, da kann man maximale Forderungen stellen, da kann man immer schön auf die Kacke hauen und muss es nicht beweisen. Und das, was wir ja jetzt sehen, ist, dass Herr Merz ganz viel gesagt hat und eben genau das Gegenteil macht und immer erzählt hat, bei ihm kommen die großen Schritte und es passiert praktisch nichts und jeder Schritt, den er macht. Und das ist ja das Fatale, finde ich gerade. Wir haben, es sagen alle, also nicht wir, sondern auch die Wirtschaftswissenschaftler haben gesagt, Leute, der 12-Uhr-Regel ist ein Blödsinn. Hat man in Österreich gesehen? Was haben wir jetzt gesehen? 12-Uhr-Regel führt dazu, dass die Mineralölkonzerne noch mehr Umsatz machen. Der Tankrabatt, es ging einmal kurz runter. Ich habe am Freitag war 1. Mai. Ich habe am Samstag getankt, blöderweise nach 12. Ich habe, glaube ich, 2,13 € bezahlt. Ja, also wo ich mir denke, irgendwie, wo ist denn der Tankrabatt für Diesel? Ja, also wo ich auch sage, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein, dass man das so alles im Vorfeld genau so sagt. Und sie machen es trotzdem und es wird auch völlig ausgeblendet, dass er eben ist nicht nur der Tankpreis ist, über den wir alle uns irgendwie seit Monaten irgendwie fast schon faschistisch, fetischistisch darüber seit Wochen aufregen. Dabei geht es doch um ganz andere Sachen irgendwie, die jetzt irgendwie auf uns zukommen. Dass eben alles teurer wird, dass die Straße von Hormuz immer noch geschlossen ist. Dass die Belastungen, die jetzt eben für die Familie, auf die Familien zukommen, durch die Kranken- oder Gesundheitsreform und Pflegereform und was weiß ich alles. Und dass Herr Merz sagt irgendwie, wir müssen alle noch selber, dass es 500 € sind. Und 500 € sind ehrlich gesagt mehr als 35 €, dass ich irgendwie jetzt fürs Tanken irgendwie mehr bezahle. Das ist alles so völlig absurd und dass wir auch noch irgendwie auf die KI-Krise zukommen und das alles irgendwie, wo ich mir denke, so Leute, jetzt macht doch mal was.
Aber das fangen wir doch mal früher an. Also einer meiner Glaubenssätze als kleiner Kommunalpolitiker ist, Politik ist Kommunikation. Ja? Politik ist Kommunikation. Und der große Fehler fängt ja da an, dass wir nicht offen kommunizieren. Wir müssen ja offen kommunizieren. Ja, ja. Wir müssen ja mal darüber reden, wo liegen eigentlich die Probleme und wo kommen die her? Und wo hat tatsächlich noch der deutsche Staat den Einfluss, den wir ihm alle zumessen? Ja, ich habe eben am Anfang gesagt, nicht umsonst, wenn Sie zum Beispiel die italienische Presse lesen oder die italienische Öffentlichkeit verfolgen, da haben wir jetzt, das heißt also, eine Mitte-Rechts-Regierung dran, die haben auch Riesenprobleme. Ja, und zwar die gleichen wie wir. Also wenn die Straße von Hormuz geschlossen wird, dann betrifft das nicht exklusiv Deutschland. Ja. Und wir reden darüber, dass wir durch die Transformation wirtschaftliche Probleme kriegen, zumindest teilweise in Industrien. Wir haben sicherlich ein Problem damit, dass die Kosten im Gesundheitswesen davon galoppieren. Und wir haben das Problem, dass wir einfach wissen, wir können die Renten auf der Grundlage, die wir jetzt haben, so nicht weiter finanzieren. Das sind die Grundlagen.
Ja, ja.
Und darüber muss ich mit den Leuten reden. Ich muss denen sagen, pass mal auf, das ist die Grundlage.
Ja.
Und jetzt diskutieren wir über Maßnahmen ganz offen. Da kann man das machen, das machen, das machen. Der eine ist dafür, der andere dafür. Und darüber reden wir.
Ja.
Dann nehme ich Leute mit. Und machte es auch den Brunnenvergiftern schwerer, gegen diese Maßnahmen vorzugehen. Wir kommunizieren aber überhaupt nicht. Das sagt keiner. Man sitzt da so, jetzt machen wir mal das und jetzt machen wir mal das und jetzt machen wir mal das. Und dann kommt die andere Seite oft zu Recht, oft aber auch zu Unrecht und sagt, nee, das geht deshalb nicht, deshalb nicht, deshalb nicht. Und da ich keine kommunikative Grundlage mehr habe, da haben wir Kakophonie.
Ja, und dass es eben auch gar nicht um Kompromiss geht, habe ich das Gefühl, sondern um Recht haben geht. Das ist es. Also es geht in der Kommunikation, was eben so nach außen dringt, auch von der Regierung und auch von dem Koalitionspartner. Es geht nicht darum, dass man auf Kompromisse geht oder dass man irgendwie versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden, sondern es geht eigentlich nur darum, dass der eine sich durchsetzt, damit es dann in der Presse steht. SPD hat sich durchgesetzt oder CDU hat sich durchgesetzt oder Merz hat sich durchgesetzt und der andere ist irgendwie abgestraft. Anstatt dass man sagt, hey, wir sind jetzt irgendwie hier nochmal für 3 Jahre im Idealfall gewählt und dann schaffen wir es irgendwie doch, dass wir was zusammen auf die Beine stellen und das vielleicht mit Wirtschaft, aber auch sozial zusammengeht.
Der Grundfehler ist vorher gemacht worden. Und das ist ja auch das, was Friedrich Merz jetzt auf die Füße fällt.
Ja.
Also, wenn ich vernünftig kommuniziere und wenn ich Dinge offen mache, Schwierigkeiten offenlege, dann hätte ich zum Beispiel sagen müssen, uns fehlen bei der öffentlichen Infrastruktur Mittel ohne Ende. Jetzt kann ich hingehen, kann sagen, weil auch der Journalismus und die Medien das immer wieder zuspitzen auf einzelne Punkte. Was ist mit der Schuldenbremse? Ja, das ist das eine. Das zweite Problem ist, ich gehe hin und verkünde, jetzt kommt die große Wende. Ohne zwei Dinge klarzumachen, was ist eigentlich die große Wende? Was ist der große Politikwechsel? Und dann als nächstes die Frage, habe ich für diesen Politikwechsel denn eine Mehrheit? Oder muss ich davon ausgehen, dass ich diese Mehrheit nicht habe? Wenn ich diese Mehrheit nicht habe und das erkenne, dass ich die nicht haben werde, hinzugehen und zu sagen, also es gibt nur die Schuldenbremse bleibt und es gibt den Politikwechsel und jetzt ist Schluss mit links und dann kommt das, was ich ja vorher wissen musste, ich muss jetzt mit einer linken, in Anführungszeichen, Partei der linken Mitte eine Regierung machen, was bleibt dann aus der viel besprochen und versprochene Politikwechsel? Die sich auf den Politikwechsel gefreut haben, sind jetzt zutiefst frustriert. Und die fallen dann auf ein Narrativ rein, nämlich das Narrativ, dass die AfD ja eine bürgerliche Partei wäre, mit der man die Mehrheit hätte. Und schon sitzen die alle da, auch kluge Köpfe, da sind auch kluge Köpfe bei und sagen, also eigentlich haben wir eine rechte Mehrheit mit ein paar Schmuddelkindern, aber wir machen linke Politik. Und das führt zu tiefer Frustration und ist natürlich alles Bullshit, weil die Grundlagen nicht stimmen.
Ja, und man muss doch mal ganz ehrlich sagen, also es ist doch keine linke Politik. Also wenn ich mir die Gesundheitsreform anschaue, dann ist das doch keine linke Politik. Dann ist das, wenn ich mal ganz ehrlich bin, diese Gesundheitsreform überträgt das Risiko und die Mehrkosten an die Versicherten und nimmt die Arbeitgeber raus, weil nämlich wenn die Beiträge steigen würden, müssten die Arbeitgeber auch mehr zahlen. Sondern jetzt ist es so, die Beiträge bleiben gleich. Aber die Zuzahlungen und die Familienversicherung und Pflege und was weiß ich, es geht alles auf den Bürger zurück und die müssen das zahlen. Und sie müssen auch noch bezahlen eben die Mehrkosten, die eben jemand hat, der in der Sozialhilfe drin ist. Das ist ja das Allernächste. Wo ich mir auch denke, Entschuldigung, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass jemand, der Sozialhilfe ist, die Wahrscheinlichkeit, dass der krank ist, dass der chronisch krank ist, etc., ist relativ wahrscheinlich. Warum müssen das Risiko die Versicherten zahlen und nicht der Steuerzahler im Allgemeinen? Warum sind die Privatversicherten damit und die Beamten wieder raus?
Bin ich bei Ihnen. Aber sage ich übrigens genauso wie die Junge Union, die hat völlig recht, oder die junge Gruppe.
Ja.
Natürlich müssen diese Kosten vom Steuerzahler bezahlt werden. Ich will aber nochmal zurück
stopp,
zu den.
Aber
ich will nochmal zurück, nochmal kurz zurück zu dem Narrativ, man macht linke Politik.
Mhm.
Das ist nämlich wichtig in meinen Augen, um das zu verstehen. Sie müssen sich das so vorstellen. Diese Leute, die das glauben, die ja vom Politikwechsel geträumt haben. Mhm. Und hat ja ihr Guru, Friedrich Merz, der hat ja gesagt, jetzt kommt der Politikwechsel.
Ja.
Und jetzt ist Schluss mit links. Und jetzt wird alles anders. Die müssen sich jetzt anhören, wenn sie abends die Tagesschau gucken am 1. Mai, dass die Vorsitzende der Koalitionspartnerin unsere heilige Johanna Katharina der Schlachthöfe, dass sie die kritisiert. Und dann sitzen die da und sagen, boah, und die SPD macht es uns überhaupt so schwer. Wir würden gerne das machen, das machen, das machen. Egal, ob die Vorschläge sinnvoll sind oder nicht. Sie erleben das als Bremse.
Ja. Ja,
und das ist dann für die linke Politik, weil das ja der Gegensatz ist zu dem, was ich will. Also nicht ich, sondern was, ne, so.
Ja, ja.
Und das Ganze ist so irre, das ist so irre, das Leuten zu erklären, dass da Profis sitzen,
ja,
die sind ja meistens auch nicht ungebildet, Profis im Parlament sitzen, die so ein Missdenken.
Ja.
Ja, also ich habe neulich irgendwo gehört, ich weiß gar nicht mehr, bei irgendeinem Podcast, aber das war ganz vernünftig. Da sagte einer, ja, wir dürfen nicht vergessen, Friedrich Merz wäre schon durch die Sondervermögen in seiner Fanbase so angeschossen,
ja,
als unglaubwürdig, ja, dass er überhaupt kein Bein mehr am Boden kriegt. Weil wir sehen den ja kritisch, wir sahen, ja, den die ganze Zeit kritisch, aber seine Fans, Merz-Revolution oder wie diese ganzen Leute heißen, ja, ja, mich haben sie rausgeschmissen. Ich war auch in der Twitter-Gruppe Merz-Revolution, irgendwann war ich weg. ja, ohne Ankündigung. Aber wenn die sind jetzt tief frustriert, die, ja, sagen, was ist mit unserem alten, guten alten Friedrich Merz los? Und die sind frustriert. Und die spüren, oh, da gibt's ja das Angebot von, und dann kommt so ein Schwachsinn wie Minderheitsregierung.
Ja.
Das ist so eine unpolitische Kinderkacke. Ja. Das ist, Entschuldigung, aber ja, da ist bei mir ganz der Ofen aus.
Weil ich wollte jetzt noch eine Sache sagen, weil ja nicht alle immer unsere alle ganzen Videos anschauen und auch nicht ja eben ihre Videos, weil sie haben ja gerade gesagt, sie sind der Meinung der jungen Gruppe eben, dass der Steuerzahler für die Leute, aber sie sind, und das möchte ich betonen, weil da müssten wir nämlich sonst darüber sehr stark diskutieren, sie sind ja nicht dafür, dass es diesen Basistarif für Arbeitslose,
also, und Sozialhilfe gibt. Ich sage das mal anders, die gesetzliche Krankenkasse zahlt nur die Sachen, die angemessen und erforderlich sind.
Ja.
Also das, was wirklich notwendig ist.
Ja.
Jede Form von Basistarif, ja, ist, oder was die sich darunter vorstellen, hat mit christlichem Menschenbild, und das ist nun mal die Grundlage der Christdemokratie, nichts zu tun.
Ja.
Da kann man nur sagen, nein, never ever, da fängt es schon an. Ja,
genau.
Das sind genau diese Dinge. Und Sie sehen, ich habe, sehr interessant, ich habe den Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Johannes Winkel, gesehen, zusammen mit Kevin Kühnert bei Illner.
Ja.
Und da ging es eigentlich um eine andere Frage, die ich hochinteressant finde, nämlich um Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer.
Mhm.
Und da sind die gar nicht so weit auseinander.
Ja.
Man soll es nicht glauben. Aber jede Form des Basistarifs, unglaublich. Nein, natürlich, ja, nicht dagegen.
Ja, das wollte ich nur gerade eben nur nochmal, nicht, dass es irgendwie wieder dann in den Kommentaren heißt, Sie sind da irgendwie dafür, das, was die junge Gruppe sagt. Wir sind beide dafür, dass es die junge, was die Gruppe, junge Gruppe sagt, dass der Steuerzahler übernehmen soll, aber wir sind beide nicht dafür, dass es einen Basistarif für,
nein,
für Leute gibt.
Nein.
Vor allem, wo macht man dann die Grenze? Dass dann auch, also ich meine, auch Leute, die im Moment in Elternzeit oder sowas ist, ist es ja auch so.
Gar nicht anfangen. Das sind Diskussionen,
ja,
die darf man gar nicht anfangen. Ich glaube, und das habe ich genauso gemacht wie bei der Rente, das sind für mich auch strukturelle Themen. Also wer glaubhaft ist, der muss sagen, ich rede über die Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung. Damit rede ich im Übrigen auch über Lohnkosten.
Ja.
Bei uns in Deutschland sind die Arbeitskosten zu hoch. Wenn das so ist, dann will ich diese Kosten senken. Wenn ich dann aber diesen Apparat belaste, mit mit Kosten von Leuten, die nicht eingezahlt haben, dann geht das nicht und deshalb gehören die woanders rein.
Ja, genau.
Struktureller.
Ja. 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 Dann würde mir unsere Gespräche nicht so viel Spaß machen.
Vorsicht, das ist sehr verdächtig. Ich habe, also für mich, ich habe jedenfalls, und das muss man sehen, auch bei dieser Frage Gesundheitsreform, da sehen Unternehmer oder auch ich sehe das so, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine Politik, die gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwas zu regeln. Und da einigen sie sich mal auf was. Jetzt müssen wir dazu sagen, das ist erstmal der Regierungsentwurf. Wir wissen ja alle, was in der parlamentarischen Debatte daraus noch werden kann. Ja. Aber ich erlebe momentan, auch das muss ich sagen, ich will ja gar nicht die Verantwortung von der CDU wegschieben. Ich halte auch die SPD inzwischen für einen... Also die, ich glaube, die haben größere Probleme noch als die CDU.
Ja,
und so verhalten die sich auch.
Ja, das ist ja genau das Problem. Ich finde, auch da müsste man halt auch in der Debatte irgendwie so ein bisschen Empathie als CDU haben, dass die SPD ja wirklich gerade ums Überleben kämpft. Und dass auch ein Lars Klingbeil gerade Dinge macht irgendwie, die einfach aus dem Druck heraus passieren, weil er ja als Seeheimer sowieso... schon im Moment einen sehr, sehr schwierigen Stand in der SPD hat. Und ja, aber in der SPD ja eben auch eine Führungskrise herrscht.
Nein, wir haben, auch da sage ich, da bedanke ich mich auch, bei denen, die uns mit den Christdemokraten ja erklären, wie erfolgreiche Christdemokratie geht. Und wir gucken ja deren Ergebnissen zu, sage ich genau so, und das betone ich auch immer wieder, eine vernünftige Reformregierung wäre schwarz-grün gewesen. Da hätten wir viele dieser Diskussionen nicht in einer solchen Regierung. Ja, nee. Viele ordnungspolitische Diskussionen hätten wir da nicht.
Also mit Herrn Merz, glaube ich, also ehrlich gesagt, ich habe da ja auch ein Video darüber gemacht. Ich fände eine grün-schwarze, schwarz-grüne Regierung natürlich toll. Selbst, glaube ich, auch wäre ganz gut. Aber ich glaube, dass mit einer Regierung mit Merz, Klöckner, Spahn, Frei etc., wir die Grünen ähnliche Probleme hätten wie die SPD.
Ja, aber ich glaube, Und das ist das Problem. Also auf der einen Seite merken immer mehr auch konservativere CDU-Leute, dass diese Regierung und auch dieser Bundeskanzler es nicht sind. Mir schrieb jetzt ein konservativer CDU-Mann letzte Tage, also für ihn wäre März am Ende. Und es ginge eigentlich nur noch mit Henrik Wüst. Und dann habe ich nur zurückgesagt, ja, das mag so sein, aber dann hieße das in der Konsequenz bitte auch schwarz-grün. Und dann hieße das auch, dass ich in der CDU was tun müsse. Und jetzt stelle ich mir eine Frage, und da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das gelingt. Die CDU von heute können Sie in ihrer Struktur nicht mehr mit der CDU von vor 5 Jahren vergleichen.
Ja.
Das heißt, wir haben, also die haben schon dafür Sorge getragen, und das sind ja auch die Leute, die einem immer wieder präsentiert werden, also mir jetzt von der Gegenseite präsentiert werden, als das, was CDU ist. Und ich sage ja auch bewusst, ich kenne viele Bundestagsabgeordnete der CDU, die absolut vernünftig sind, aber die haben so richtig zu sagen, haben die nichts mehr. Und ich glaube, es wäre nicht damit getan, den Bundeskanzler und Parteivorsitzenden auszutauschen. Da müssen auch noch ein paar andere weg. Mhm. Also es ist so, ne, wobei ich die jetzt, das müsste man jetzt auch überlegen, aber ich sage nur, dazu gehört sehr viel mehr. Und ob die CDU dazu die Kraft hat, weiß ich nicht.
Ja, wenn, also das ist tatsächlich auch das, was ich eben sage. Also ich meine auch, eine Frau Prien, auch wenn Sie gesagt haben, dass sie ja gar nicht irgendwie dem so rechten Flügel der CDU angehört. Aber wie die gerade auftritt, was sie gerade macht, wie sie Kahlschlag macht, wie sie diese Agenda gegen die NGOs
vor. Ich sage nur ja, aber da fängt es an. Also erst, ich will das jetzt gar nicht groß rechtfertigen und es sind auch nur Teilbereiche, es ist kein Kahlschlag, alle können sich neu bewerben, darum geht es mir jetzt aber nicht. Ich will gar nicht über dieses Programm reden, ich will über was anderes reden. Karin Prien, wenn Sie diesen Namen unter konservativen Christdemokraten fallen lassen, ja, dann rollen die mit den Augen, dann kriegen die Krise. Ja, ich hatte jetzt noch ein Gespräch mit konservativen Christdemokraten, die alle gesagt haben, als die Frage Ilse Aigner kam, Hauptsache nicht die Prien. Also die ist für die der Leibhaftige. Und die Linke erzählt mir jetzt aufgrund dieser Änderungen in dem Programm, na, das sei ja auch eine Rechte. Und daran merken sie genau das Problem, was wir inzwischen in der Politik haben. Ich, wirklich, lass mal dieses Programm außen vor. Wenn wir über Karin Prien reden, reden wir über eine klassische linke Christdemokratin. Jetzt kann man nicht, ja, ist so. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn so die linken Christdemokraten, um Gottes Willen, die ganze Zeit. Nein. Die Aufregung über das, was da passiert, ist in meinen Augen übersetzt. Sie wird nur teilweise der Sache gerecht. Da kann man drüber streiten, da habe ich ja gar kein Problem mit, aber Frau Prien deshalb zu einer Rechten zu machen, ist so ungefähr die größte Lachnummer, die es gibt.
Ist es egal?
Trifft nicht die Realität.
Ja, also ich meine, ich mache sie nicht zu einer Rechten, ich mache sie einfach zu einer wahnsinnig inkompetenten Kommunikatorin, wenn das dann einfach so ist. Also ich meine, so wie sie auftritt, so wie sie das irgendwie kommuniziert, ist das ja, also da bleibt einem ja als Beobachter gar keine andere Sache. Aber was mich jetzt von interessiert, weil ich, was ich so groß, großartig finde ich es eigentlich überhaupt nicht, sondern was ich so erstaunlich finde, dass ja jetzt sich zwei Kanzlerkandidaten in Position bringen, wo wir alle schon gedacht haben, wir werden sie los. Herr Spahn macht im Hintergrund wahnsinnig viel und Herr Söder rechnet sich, wie man hört, wieder
von
Chancen aus.
Ich glaube, bei Jens Spahn, der ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls froh, wenn er als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt werden würde und er diesen Sturm überstanden hat. Er hält sich kaum für momentan, das weiß er auch, mehrheitsfähig für das Amt des Bundeskanzlers.
Habe ich jetzt gehört?
Dass Markus Söder, der hält sich für alles für befähigt. Ich bekomme das ja auch ein bisschen Mischung aus gegruselt und amüsiert mit. Wir müssen uns doch mal die Frage stellen, jetzt stellen wir uns mal vor, Friedrich Merz scheiterte. Was passiert denn dann? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins wäre, dann sind wir bei dem Thema Minderheitsregierung, wäre jetzt, Friedrich Merz schmeißt die SPD-Minister aus der Bundesregierung, dann hat er keine Mehrheit mehr. Dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, beim ersten Gesetzentwurf, und das wird die AfD mit Freuden tun, wird die AfD der CDU zur Mehrheit verhelfen, dann ist die CDU Geschichte. Mhm. Ja, also man muss das immer sehen. Ich glaube, Friedrich Merz weiß das auch. Und er ist zwar immer der Meinung gewesen, dass er alles viel besser kann als alle, vor allen Dingen als Angela Merkel, und er muss jetzt wahrnehmen, dass er gerade dabei ist, die CDU in ihrem Bestand zu gefährden.
Ja.
Ja, das ist ja gruselig.
Nimmt er das wahr?
Ja, ich finde dieses Spiegel-Interview, was übrigens in Teilen gar nicht so schlecht war, aber sobald es dann in diesen Bereich ging und dann dieses Lamoyante und dieses, der ist unter einem Druck, mit dem hat er nicht gerechnet. Er hat gedacht, jetzt kommt der große Erklärbär, also meine Vermutung und alles wird toll. Und jetzt stellt er fest, dass nichts mehr trägt. Also auch, er war ja ein guter Redner, Ja, also die kommunikativen Fehler, die dem Mann passieren, das ist ja unglaublich.
Ja.
Ich sage nur Brasilien, Stadtbild, jetzt die Sache mit Donald Trump. Das sind alles Dinge, wo der Zuschauer hinguckt, ja, und sagt, ey, Bundeskanzler,
ja, als ob er eben nicht, als ob es ihm nicht klar wäre, wenn er in die Kamera spricht, dass es auch Leute woanders sehen. Irgendwie, ja, auch sowas, ich meine, bei diesem Bankentag, ja, die Rente kann nur Basis sein. Selbstverständlich weiß ich doch, dass ihm das um die Ohren fliegt. Wobei ich auch mittlerweile sage, gut, ich meine, dass der Philipp Banaschak jetzt irgendwie was erzählt hat über den Kündigungsschutz, obwohl er es ganz anders gemeint hat, dass ihm das auch um die Ohren fliegt. Da denke ich mir sowieso, Leute, wer berät euch denn? Also das ist, wo ich mir immer denke, ihr könnt euch doch nicht hinstellen, wo ihr doch genau mittlerweile wisst, wie Kommunikation funktioniert und dass dann eben nur der Halbsatz genommen wird. Ich meine, es war ja auch irgendwie bei der Geschichte, die ich auch ehrlich gesagt ein bisschen irgendwie ja durch die aufgegriffen habe, weil es einfach zu sehr Gold ist, wo der sich hingestellt hat und gesagt hat, warum verdienen nicht die Leute, die, ich glaube, 600 Euro verdienen, nicht einfach irgendwie 2000 Euro? Wo ich mir denke, ja, er hat es anders gemeint, ja, wenn man sich die ganze Rede anschaut. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein gefundenes Fressen, wenn allein dieser Ausschnitt, und das muss man doch mittlerweile wissen, dass alleine dieser Ausschnitt reicht, dass er irgendwie durch die Manege gezogen wird. Insbesondere, weil er ja vorher so auf die Leute draufgeklopft hat. Wir sind doch alle immer noch, Entschuldigung, gepisst, dass wir die linksgrünen Spinner sind, die nicht alle Tassen im Schrank haben.
Und das Schlimme, daran ist übrigens was anderes viel schlimmer. Ja, ob Sie jetzt deshalb mal ein bisschen angepiekst sind, ist mir politisch fast egal. Sehen Sie es mir nach. Ich meine natürlich nicht Sie großgeschrieben, ich meine so allgemein die Grünen. Ja. Das ist mir ziemlich egal. Etwas anderes ist viel schlimmer. Diese Suada, dieses Dauerthema der letzten 2 Jahre, hat dazu geführt, dass sie innerhalb der CDU Grüne kaum noch vermitteln können, bei gewissen, ja, Kreisen. Und das ist so verhängnisvoll für uns selber. Ich habe mal das Gefühl, wenn ich mich mal so nach außen stelle und diesen Prozess versuche nur zu beobachten, dann denke ich immer, momentan tun alle alles dafür, dass unsere demokratische Gesellschaft scheitert. Alle.
Ja. Ja.
Jeder in seinem Brenn. Dann macht der wieder einen Fehler und dann macht der wieder einen Fehler und dann macht. Und man sitzt so von außen da und sagt, ich halte mich ja jetzt auch nicht für einen Weisen oder so. Dann sitzt man von außen und sagt, ey, was machen die da? Was, ja, machen die da? Und dieses Grünen-Bashing ist für mich politisch so dumm gewesen. Ja. Es ist so dumm. Also nur aus Sicht der CDU. Ich rede jetzt gar nicht von den Grünen. Mir ist egal, ob da jemand beleidigt ist. Also manchmal geht es halt auch was härter zu in der Politik. Aber dass man selber in den eigenen Reihen kaum noch vermitteln kann. Ja, ich habe ganz vernünftige Leute, die ihnen dann sagen, also jetzt aus unserer Partei, die sagen, nee, mit den Grünen, okay, seid ihr was. Und dann kommen diese Wörter, links, grün. Und dann denke ich mal, dann zucke ich zusammen und sage, ey Leute, das ist ja das Ergebnis, was man Söder und Konsorten wirklich übel nehmen muss.
Ja.
Und dass da in meinen Augen, ohne jede Weltverschwörung, dass da in meinen Augen auch Leute durchaus ein Skript haben, dem sie folgen oder ein Playbook oder wie auch immer, das ist mir klar. Und diese Leute sitzen nicht unbedingt in der Politik.
Ja, naja, ja, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Das sind ja, also ich meine, war das, was ich so fürchterlich an der ganzen Geschichte finde, ist, dass es eben auch teilweise so offensichtlich ist. Also ich meine, wenn man einfach mal schaut, was sind denn die, woher kommen die Flüchtlingsströme, was sind die Interessen vielleicht von Menschen wie Putin, und dass man sich so an der Nase entlang durch die Manege führen lässt und dass man irgendwie das so ausführt, was eben im Prinzip erwartet wird. Und das ist etwas, wo ich mir auch denke, dass man kann doch nicht so dumm sein. Also wenn wir beide irgendwie, wir beiden Kommunanos irgendwie, wo wir so interessiert an Politik sind, irgendwie das durchblicken und halt Zeitung lesen, dann kann es doch nicht sein, dass irgendwie jemand, der in der Politik sitzt und einen Stab von Leuten hat, die einem irgendwie die Informationen und wahrscheinlich auf ganz andere Informationen zugreifen kann, dass dem das nicht klar sein kann.
Ja, aber um die geht's ja nicht. Es geht ja um die Ebene darunter. Ja, es geht ja nicht mehr um die Kaste der Politiker, also der Berufspolitiker da oben. Es geht ja im Wesentlichen um die Kaste der eigenen Unterstützer. Und für die ist ja Grün, also es ist ganz, ganz interessant, das zu beobachten. Also wie sich solche Narrative in Köpfen festsetzen können. Ja. Und die Menschen dann nur noch diesem Narrativ folgen.
Ja.
Das sind aber die, das sind ja die, die meine Politik unterstützen sollen.
Ja.
Und die sagen jetzt auch, ja, naja, also links-grün geht gar nicht. Ich nenne Ihnen mal ein anderes Beispiel. Wenn Sie bestimmte Personen erwähnen und sagen, hör mal, so und so, der ist doch ganz von, geht die Klappe runter. Da geht die, können sie gar nicht mehr mitreden. Dann sagt man, ja, dann.
Ja, das ist
macht dann selber das Leben schwer.
Ja, das ist auch sowas. Ich meine, jetzt, wenn irgendwie ein Professor Dr. Harald Lesch darüber spricht, irgendwie was irgendwie, ne, da denke ich mir, also das ist, der Typ ist Professor, der forscht daran und dann heißt, nee, der hat ja nicht recht, weil der ist ja Grünen-Sympathisant. Wo ich mir denke, so, über was reden wir jetzt? Ja, nur weil jemand, warum ist der Grünen-Sympathisant? Ja, weil wir irgendwie eine evidenzbasierte Partei sind. Oder wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, ein Wirtschaftswissenschaftler, dann der irgendwie nicht knallharte rechte Thesen vertritt, dann ist das ein Sozi. Wo ich mir auch denke, das kann doch eigentlich nicht sein. Wir sind so von Ideologie mittlerweile oder abhängig und getrieben. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir hatten ja schon eben bei dem Herrn Huber, bei Lanz die Thematik, dass der sich eben mehr auf die News-Artikel verlassen hat. Jetzt haben wir die Süddeutsche Recherche mit Herrn Weimer, dass der im Prinzip sich ja in der Geschichte auch von News und der AfD hat treiben lassen. Wo ich mir einfach denke, wenn schon solche Leute, die offensichtlich, also ich schätze Herrn Weimer überhaupt nicht, aber ich glaube, er ist ein relativ gebildeter Mann und ich glaube, es ist ein sehr intelligenter Mann tatsächlich, der sich für viele Sachen interessiert. Und wenn ein Herr Weimer nicht die Weitsicht hat, sich von News vorne wegtreiben zu lassen, dann denke ich mir, in welcher Bubble ist der denn? Also wie kann man denn überhaupt als Intellektueller, der selber Medien rausgibt, sich von einem solchen Portal vorne, also das ist ja nicht, es hat ja, also jeder, der weiß doch eigentlich, dass das mit Journalismus überhaupt nichts zu tun hat. Und da denke ich mir wirklich, also da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, aber wir erleben ja eigentlich, machen wir ja nur das nach, was wir in Amerika vorgelebt bekommen haben.
Ja.
Ja, da sieht man dann auch das Ende, ja, was dann am Ende steht, dieses ganzen Prozesses. Aber ich frage mich das auch. Ich frage mich dann auch, ich habe das eben schon mal gesagt, bei Kulturpolitik sollten gerade Konservative, die was für ihre Partei erreichen wollen, sehr zurückhaltend sein mit Eingriffen, weil ich sage das mal anders, jetzt spricht hier wirklich der Kulturpolitiker. Ich weiß, dass Kultur Förderung braucht, die entzieht sich eben der Kraft des Marktes. Wenn ich aber fördere, wenn ich in einer kultivierten Gesellschaft leben will, dann bedeutet das automatisch, weil in der Schicht der Leute, die Kultur arbeiten, also ja, ich hasse den Begriff Kulturarbeiter oder Kulturschaffende, aber in dieser Schicht werden Sie als CDU-Mann nicht auf wirklich viele Wähler stoßen. Ich sag's mal so. Das Grundproblem ist ein anderes. Die, die da drunter sind, also die, die Kultur konsumieren, da sind viele CDU-Wähler bei.
Ja.
Oder viele, die uns durchaus geneigt sein könnten. Das heißt, wenn ich hier Kulturpolitik mache, dann setze ich mich auch nicht dahin in Gremien und fange jetzt an, mich darüber aufzuregen, dass da gegendert wird oder so ein bisschen linksidentitärer Kram verbreitet wird, sondern ich sehe einfach das Ziel. Und dazu gehört, ich muss Kultur fördern, Art 1. Und Art 2, ich erreiche damit auch viele, die meiner Partei nahestehen. Und wenn ich das nicht tue, bin ich ziemlich dumm. Also das, was Weimar da gemacht hat, habe ich nicht verstanden. Und also politisch nicht verstanden. Und ich glaube, da wird einfach nur deutlich, wir reden mit einem politischen Laien, der das Politgeschäft nicht versteht. Der einfach nicht versteht, was du machen kannst und was du nicht machen kannst. Und dann frage ich mich wieder, ist der Bundeskanzler mit seinen Personalentscheidungen so wirklich glücklich gewesen? Und wir müssen uns ja auch fragen, warum ist es ihm nicht gelungen, den an sich Gesetzten für das Amt des Wirtschaftsministers, nämlich Carsten Lindemann, dazu zu bewegen, das zu tun? Und das sind also alles so Dinge, die ich nicht verstehe. Und dann stehe ich, wenn ich Friedrich mir, der tut mir fast schon leid. Ja? Wenn ich das beobachte und sehe, der steht gerade davor, dass sein Lebenstraum, nämlich zu beweisen, dass er es viel besser kann als Angela Merkel und dass sie ja damals furchtbar Unrecht hatte, der steht jetzt selber gerade kurz davor zu scheitern und er wird gestützt in der Partei von Leuten wie mir, die ihn ja eigentlich eher kritisch sehen. Mhm. Ja, also seine ganze Fanbase fantasiert jetzt von Minderheitsregierung und. Mhm. Ja, das ist doch alles, das ist, eigentlich ist der Name am Mann. Also, ja,
wissen Sie, wie mir dieser Zirkel da immer vorkommt, wenn ich das immer so sehe, mit Friedrich Merz und auch Spahn und Frei. Ich muss ganz ehrlich sagen, Carsten Lindemann wird mir so ein bisschen sympathischer, muss ich zugeben. Ja, also irgendwie sein Drei-Punkte-Plan war jetzt auch nicht, obwohl ich ihm immer noch sehr übel nehme, dass er die GEZ-Gebühren einfrieren wollte, weil ich es für wahnsinnig autoritär halte und da hat er mir wirklich das Kraut ausgeschüttet. Aber so, er hat hin und wieder mal lichte Momente in dieser, und wir feiern ja sogar lichte Momente in dieser Regierung. Ne?
Aber also sag, über Carsten Lindemann, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, der ist als Typ total nett. Ja, also wenn ich Carsten Lindemann jetzt nur von seinen Politauftritten kennen würde, wäre ich wahrscheinlich auch sehr zwiegespalten, sehr ambivalent. Aber der Typ ist total nett. Wenn Sie den kennenlernen, das ist so ein netter Typ. Ja?
Vielleicht und muss ich mal mit dem live gehen.
Ja, machen Sie das.
Aber diese
Rechte. Ich glaube sogar, ohne da jetzt was forcieren zu wollen, ich glaube sogar, dass das jemand ist oder wäre, der sich so einem Format stellte.
Ja, da muss ich mal gucken. Jetzt gehe ich erstmal mit Dennis Radke live und wenn er das dann irgendwie vielleicht mitbekommt, dann können wir nochmal drüber reden. Aber wissen Sie, wie mir diese andere Gruppe, und ich bin ja Münchnerin, ne? Und wir in München, wir haben ja diese Kaste der Berater bei uns, die immer sich wahnsinnig wichtig vorkommen und die dann dastehen mit den Insignien der Macht, also so den Hermes-Gürtel, irgendwie die Rolex an der Hand und den Montblanc-Füller irgendwo sichtbar, wo man irgendwie mit der dann schwarzen Amex irgendwie rumwedelt. Und die dann auch irgendwie alle so dann im Hugo oder im P1 stehen und sagen, ja, und den Kunden und Rambo, Zambo und solche Sachen. Also das ist dieser Sprech, den man da kennt, ja. Und die irgendwie einen auf ganz dicke Hose machen und erzählen, was sie alles machen würden. Und wenn sie dann aber irgendwann mal merken, okay, diese Beratergeschichte, das ist jetzt blöd, jetzt machen wir uns mal selbstständig, dann fahren sie alle kollektiv das erste Unternehmen mal gegen die Wand, weil sie sich erstmal als allererstes dicke Autos leisten und irgendwie meinen, irgendwie sie wüssten, wie Wirtschaft funktioniert. Weil sie es in der Theorie immer irgendwie erzählt bekommen haben. Und wenn sie dann das erste Unternehmen gegen die Wand gefahren haben, dann kann man erst wieder mit ihnen normal reden. Und ich habe das Gefühl, so ist es gerade mit diesem Zirkel um Herrn Merz, der irgendwie in der Theorie alles irgendwie wusste, wie das funktioniert, ja, und in der Praxis aber dann halt an der Realität scheitert. Und wahrscheinlich, wenn er jetzt irgendwie mal gescheitert ist, irgendwie vielleicht dann relativ, vielleicht sogar fähig wäre oder bei ihm Ehehopfen nochmals verloren
ist. Ich glaube, wir erleben gerade etwas, in einer gewissen Weise ist da was dran, wobei ich kenne viele, ich kenne auch diese Münchner Beraterszene und es ist ja meinem, wenn sie Insolvenzrecht machen, haben sie viel mit so Leuten zu tun. Ja, also ich kenne da ganz viele. Vieles von dem, was sie sagen, trifft auch zu. Aber ich glaube, das Grundproblem ist eigentlich, und dann bin ich schon wieder bei 2017 war es ja, das Grundproblem ist eigentlich, dass die CDU gar nicht die Zeit hatte, die man früher hatte, sich zu erneuern. Ja, dass sie also 8 Jahre Opposition oder 12 Jahre Opposition, in dem sich Leute neu entwickeln können, neue Leute, nicht die alten. Und diese neuen Leute dann immer mehr lernen und dann auch da dran kommen und man sagen kann, okay, jetzt fangen die mit dem ganz neuen Ehrgeiz, mit neuen Zielen an. Das ist ja nicht so. Wir hatten 3 Jahre Ampel und wenn ich mir die Regierung angucke, da hat zwar von den Regierungsmitgliedern der CDU, jetzt müsste ich überlegen, bis auf Alexander Dobrindt keiner Regierungserfahrung. Also redet von den CDU-CSU-Leuten. Und trotzdem hat man das Gefühl, die CDU hatte eben nicht die Zeit, sich wirklich zu regenerieren in der Opposition und. Ja, es ist alles gruselig. Ich kann das alles nur unterschreiben und man weiß auch nicht, wie man da noch rauskommen soll. Ich habe auch keine Idee und.
Ja, was machen wir jetzt, Herr Breimann?
Ja, was machen wir jetzt? Also sagen wir mal so, ich sehe uns auf Neuwahlen zuschlittern. Nicht jetzt in 3 Monaten, aber das wird irgendwann kommen. Dann wird die SPD richtig zerdeppern. Ja, das muss man ja sehen. Die CDU wird auch richtig federn lassen. Die Frage, die sich dann als erste stellt, ist die CDU in der Lage, das als Niederlage zu begreifen und dann auch die entsprechenden Prozesse wieder hin in die Mitte anzustellen? Das muss. Also es sei denn, wir wollen weiter verzwergen, dann gehen wir diesen Kurs weiter mit. Mhm. Das ist ein Verzwergungskurs. Und wenn es uns gelänge, das wieder in diese Richtung zu schieben, dann wäre eigentlich das Nächste, was wünschenswert wäre, dass die SPD Opposition wird und sich erneuern kann, sich auch mal wieder auf das besinnt, was wichtig ist. Also es ist nicht mein Problem und es ist auch nicht meine Baustelle, aber ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich hier Sozialdemokraten vor Ort erlebe, die über Dinge nachdenken und sich mit Dingen intensiv beschäftigen, wo jeder von deren Wählern sich an die Birne packt und sagt, bevor ich die Idioten wähle, wähle ich doch lieber die neue Arbeiterpartei. Ja, also das muss man alles sehen. Und das ist eine Diskussion, die SPD intern führen muss.
Ja.
Und ich sehe bei der SPD, ich sehe das gerade nicht. Und auch bei der CDU ist diese Diskussion dringend erforderlich. Wo wollen wir hin? Wollen wir eher eine Mitteveranstaltung werden oder? Ja, verzwergen wir. Ich meine, muss ich das mal überlegen, Umfragen, das wissen Sie, interessieren mich nicht so wirklich. Mir ist auch egal, ob die AfD jetzt ein paar Prozentpunkte in ein paar Momentumfragen vor der CDU steht. Mich interessiert eher, dass da ein Viertel nicht mehr in der Berechnung zur Verfügung steht. Das sind ja für mich keine Wähler der demokratischen Rechten. Hat mit rechts nichts zu tun, ist auch nichts Bürgerliches. Das heißt, das Spektrum, was ich vertrete, schränkt sich immer mehr ein. Ja. Und das bedeutet ja auch, dass die Leute frustrieren müssen. Ja, also sowohl auf der Seite der rechten Mitte als auch der linken Mitte. Ja. Der Frust ist ja vorgegeben. Das sehen wir in allen europäischen Ländern. Das ist kein deutsches Da sind wir nicht, das ist nicht, weil die Deutschen so schlecht sind.
Ja, das stimmt schon. Ich meine, aber es ist für mich so ein bisschen fraglich, warum dieser Rechtsruck weltweit ja so, warum wir, ich meine, oder dieses Autoritäre, warum die Menschen auf das so akzeptieren. Ich meine, auch wir sind mittlerweile beim Journalismus, freiem Journalismuswert sind wir abgestürzt. Die USA sind völlig unter ferner Liefen. Ich frage mich schon, ich meine, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch wieder Erfolge in den Niederlanden gehabt oder Spanien, finde ich, aber das ist so, wie ich mir, oder auch, ja, also es ist, ich frage mich, warum Menschen, und die meisten sind nun mal Arbeitnehmer und die meisten sind eben keine Milliardäre, warum man eben ständig eben gegen seine eigenen Interessen wählt und warum man auch bei der CDU meint, man müsse Politik aktuell vor allem für ein oberes Prozent oder für die oberen 10% machen und nicht für die anderen 90% der Bevölkerung.
Ja, die sehen, also diese Denke, die Sie da ansprechen, ist nicht die Denke, ich mache Politik für 10%. Darum geht es eigentlich weniger. Es geht eigentlich eher darum, aber auch das ist eine Frage, über die man reden muss und diskutieren muss. Das ist die Frage, wie schiebe ich Wirtschaft wieder an? Ja, also ich gehe davon aus, ich weiß, Sie sind Grüne, kann man auch darüber diskutieren heutzutage, also nicht, dass Sie Grüne sind, aber über dieses Thema, dass Wirtschaftswachstum ist das allselig machen. Und Wirtschaftswachstum erreiche ich nur durch gewisse Prozesse. Das ist ja die Grunddenke, das hat nichts damit zu tun, dass davon dann Leute profitieren. Ich wollte aber noch mal was zu dieser Wähler. Ja, oder zu diesem wirklich Faszinosum reden über, warum die alle auf Rechtspopulisten immer mehr stehen. Ich glaube, wir erleben seit 2008 wahrgenommen eine Reihe von Zumutungen, die Leute kaum noch wechseln können. Und wenn Sie mal, ich habe mich sehr amüsiert, vor 3 oder 4 Tagen stand im Spiegel eine Überschrift, die so typisch war für das, wie auch Medien dazu beitragen. Da stand eine Überschrift, deutsche Wirtschaft, wiedererwachten deutsche Wirtschaft im ersten Quartal angewachsen. Irgendwie sowas. Klammer auf, zumindest ein bisschen Klammer zu. Dann habe ich das gelesen, habe gesagt, warum gehen eigentlich Akteure, die auf eine freie Presse, auf eine rationale Gesellschaft angewiesen sind, hin und befeuern weiter negative Gefühle, denn diese negativen Gefühle sind es, um die es geht. Das ist mir sehr bewusst geworden. Ich habe letzte Woche über diesen Roman gesprochen, Sanditz.
Ja.
Der ja in der DDR fast nur Ostdeutsche, die da eine Rolle spielen. Gibt so einen Sparkassendirektor, der da hinkommt aus dem Westen, aber ansonsten nur Ostdeutsche. Und welche Rolle da Corona gespielt hat. Und Corona haben die als, oder die Corona-Maßnahmen haben die als Einschränkung der von ihnen erkämpften Freiheit wahrgenommen. Ja. Da kommt wieder ein Staat und verbietet uns Dinge.
Ja.
Das Rationalbasierte, was dazu geführt hat, wurde natürlich ausgeblendet, auch durch Narrative bekämpft. Das ist im Osten sehr erfolgreich gewesen, daher auch die starke AfD im Osten.
Ja.
Das ist übrigens auch der Grund, warum der Klimawandel, das sind die gleichen Leute. Ja. Also das heißt, die rationale Welt behält Zumutungen für mich bereit. Ja. Und vor denen kapituliere ich. Und dann kommen Leute, die sagen, das ist alles gelogen, stimmt alles nicht. Corona stimmt nicht, Klimawandel gibt's nicht. Die sagen nur nicht mal, wie sie es besser machen, die sagen einfach, gibt's gar nicht. Stimmt nicht, gibt's nicht. Das ist das Problem. Reden Sie mal eben mit meinem Sessel, ich muss mal das Licht anmachen. Ich habe noch keine Fernbedienung. Sie können mit meinem Sessel reden.
Ich rede mit dem Sessel. Also was mich tatsächlich in dieser ganzen Diskussion, da war neulich unser Kollege Kopfkompass, der darüber berichtet hat, der in Schwerin war und der erzählt hat, wie schön Schwerin ist und wie viel in Schwerin tatsächlich investiert worden ist, wie hoch die Mieten dort sind, und hat es so ein bisschen mit Hamburg verglichen Und tatsächlich bleibt man da aber völlig ratlos zurück, weil Schwerin hat eine niedrigere Arbeitslosigkeit als Hamburg, hat einen durchschnittlich niedrigeren Verdienst, aber auch eine massiv niedrigere Lebenshaltungskosten. Schwerin, was ich dort auf den Bildern gesehen habe, ist Schwerin eine unfassbar schöne Stadt mit einem minimalen Ausländeranteil, aber einer, ich glaube, 37% wählen dort AfD. Und ich frage mich, welche Probleme hat man jetzt in Schwerin, dass man tatsächlich meint, es wäre cool, eine so autoritäre Partei, europafeindliche Partei zu wählen, obwohl man als Schweriner gerade massiv von der EU profitiert hat, weil die in diese Stadt reingebuttert hat ohne Ende und es wirklich ausschaut, wie sich Disneyland irgendwie so eine schöne alte Stadt vorstellen könnte.
Also ich kenn die DDR, respektive die 5 neuen Länder seit der Wende. Mhm. Ich war in Leipzig tätig, ich habe Dresden erlebt, viele andere Städte in einem Zustand, der war jämmerlich. Ja?
Ja.
Und wenn ich heute, weil ich ja nicht mehr so oft da bin, da schon nochmal durchkomme oder da hinkomme, erkenne ich die Städte nicht wieder.
Ja.
Ja. Also ich sehe, die haben natürlich massiv profitiert. Straßen sind im besseren Zustand als hier und.
Ja.
Und ich habe das auch nie verstanden. Und ich habe ja, als ich dieses Buch empfohlen habe, gesagt, das hat mir viel erklärt. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet, weil ich genau diesen Mechanismus auch nicht verstehe. Weil ich sage, rational hat niemand so stark profitiert wie die. Aber das ist ja auch in Polen so. Und das ist in den anderen Ländern des Ostens so, also das Mittelosteuropa. Und dann lese ich dieses Buch und finde diese Mechanismen. Und das Schöne an Romanen ist ja, dass man sich immer in einer gewissen Weise mit den Figuren identifiziert und dann die Denke nachvollziehen kann. Und dann mir auf einmal, da habe ich gedacht, ja, genau das. Und ich hab da heute ein Video drüber gemacht, weil das so unheimlich aussagekräftig war. Es gab so ein Video, Sie kennen das, es ist durch Social Media gegangen, wo dieser, ich vergesse den Namen immer, ich will ihn aber auch gar nicht kennen, der Landesvorsitzende der AfD, Sachsen-Anhalt, ja, ja, steht auf einer Bühne, grinst in die Kamera, wie so ein Honigkuchenpferd und sagt dann so, das ist hier der, und dann schwenkt er die Kamera und dann sehen Sie hinten eine jubelnde, grölende Masse. Und dann habe ich gesagt, genau, mit denen kann man nicht reden, da brauchen sie nicht hinzugehen, zu sagen, du hast profitiert. Der wird ihnen Folgendes sagen, der wird ihnen sagen, ihr macht mir mein Gemeinwesen kaputt, ihr bringt mir die Ausländer, ihr seid diejenigen, die mich manipulieren wollt, ihr habt das schon bei Corona gemacht. Das sind genau diese Mechanismen und da kommen sie mit Ratio nicht mehr dran. Der Osten ist zu einem Teil absolut verloren. Und die Frage ist nur, reicht das, die Klippe zu überspringen, also eine Mehrheit zu kriegen? Bisher ist das in den Stichwahlen um kommunale Spitzenämter mit einer Ausnahme immer schiefgegangen. Ja, das heißt, da haben wir Demokraten uns immer durchsetzen können. Ja. Aber die nächste Frage ist, wie kann man das ändern? Und dann, ich war ja in einer Runde in Berlin, wo, mit Künstlern und so, wo die auch berichteten davon, wie die versuchen, in Sachsen-Anhalt und so das hinzukriegen, die dann erzählen, bekannte Künstler, ja, wenn die sagen, dann kommen wir irgendwo hin, mit uns redet gar keiner.
Ja.
Aber die demokratischen Parteien, um das noch nachzuschieben, sind da in der Fläche auch gar nicht vorhanden.
Ja, das kommt noch mal dazu. Also ich habe auch gesehen, irgendwie eine, die da gesagt hat, ja, also ihr kommt immer nur zur Wahl. Und die AfD ist immer da. Das ist schon richtig, aber trotzdem muss ich doch irgendwie mir denken, Mensch, was die da erzählen. Und es ist ja, das, was die erzählen, ist ja am Ende immer, dass man sagt, okay, es passiert, wir übernehmen die Macht und dass davon ganz viele Menschen darunter leiden werden. Selbst wenn ich persönlich vielleicht einen minimalen Vorteil habe, mir ist immer bewusst, wenn die an die Macht kommen, und das kann mir keiner erzählen, dass es nicht weiß, selbst wenn ich dann davon einen minimalen Vorteil habe. Also selbst wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, wenn die AfD an die Macht kommt, ich als normative Cis-Frau mit einem Mann, der vielleicht dann weniger Steuern zahlt und ich würde sogar profitieren, weiß ich doch, dass davon ganz viele Menschen dass das für die die absolute Katastrophe ist. Sei es die Familie, die ein Down-Syndrom-Kind hat, sei es die Familie, die alleinerziehend ist, sei es die Familie, die vielleicht als lesbische Pärchen ein Kind aufziehen, sei es der Gemüsemann, der mich jeden Morgen grüßt und irgendwie mein, sei es der Pizzabote mit syrischen Wurzeln, sei es der Krankenpfleger, sei es. So viele Leute, die für mich vielleicht auch ein positiver Teil in meinem Leben sind. Meine Freunde, die aus Marokko kommen, der Dönermann irgendwie aus der Türkei. All die, weiß ich, ist es eine Riesenkatastrophe.
Ja, aber Sie haben...
Und das kann ich doch nicht ausblenden als
Es gibt einen, der macht auch immer bei Instagram Videos, ach, wie heißt der noch? Oh, den kennen Sie auch. Der hat das wunderschön mal vorgerechnet. Und zwar am Beispiel Gesundheitswesen.
Ja.
Und mir fiel dazu ein Artikel ein, den ich mal gelesen habe, wo es um einen Kreis ging an der Grenze Thüringen-Hessen. Das Grundproblem ist, deren Gesundheitswesen wird ausbluten.
Ja.
Weil Leute mit Migrationshintergrund nicht bereit sind, in den neuen Bundesländern als Ärzte zu arbeiten. Das heißt, sie werden immer weniger Ärzte haben, die werden immer weniger Pfleger haben. Das heißt, das Ergebnis von ihrem eigenen Wahlverhalten wird sein, dass sie keine funktionierende Gesundheitsvorsorge mehr haben, Wenn ich das bedenke, dann spricht das natürlich für sich. Aber ich habe Ihnen ja eben gesagt, das ist uns allen klar. Ja, also rational ist das alles klar, aber das ist so, als wenn Sie sich heute Abend vor die Fankurve meiner Borussia, also der einzig wahren, nämlich Mönchengladbach, stellen sich da vor die Nordkurve und dann erzählen Sie denen, warum Borussia Dortmund erfolgreicher ist und eigentlich besser ist. Das werden die Ihnen nicht glauben. Da können Sie die größten Sachargumente haben. Genauso können Sie sich da hinstellen und können denen diese Dinge da im Osten erzählen, AfD-Wählern. Die werden Ihnen erzählen, alles Quatsch, stimmt nicht, Lügenpresse. Ich kriege immer zu hören, ich habe die ja bei TikTok, damit habe ich ja damals angefangen. Die schreiben mir immer das Gleiche. Ich habe die mal gefragt in einem Video und habe gesagt, Leute, ist ja schön, dass ihr immer kritisiert, sagt mir doch mal, was wollt ihr? Macht mir mal inhaltlich, kam nichts. Ausländer raus, war das Einzige. Aber ansonsten kein sachlicher Vorschlag. Keiner.
Ja. Ja, und seit wann würde es uns allen besser gehen, wenn die Ausländer nicht mehr da wären?
Nein, alles Quatsch. Es ist alles sachlicher Quatsch.
Die Zuwanderung ist ja schon praktisch
alles
so.
Quatsch. Ne? Alles Quatsch. Wir wollen rational mit Leuten reden, mit denen sie rational nicht erreichen. Das sind Gläubige.
Ja, das ist wie eine Sekte. Das stelle ich auch wieder fest. Ich habe mich ja auch schon mit AfD-Wählern wirklich intensiv auseinandergesetzt. Und wo ich wirklich, selbst wenn man Screenshots vom Wahlprogramm schickt, wird gesagt, nee, stimmt nicht.
Ja, ich weiß, kenne ich, habe ich auch hinter mir.
Also das ist alles, ja, das ist alles ziemlich absurd. Aber ja, im Prinzip ist es tatsächlich so, ich glaube, man hat den Osten zu lange vernachlässigt, alle demokratischen Parteien. Wir hätten da dort viel mehr unsere Strukturen aufbauen müssen, man hätte viel mehr dort vor Ort sein müssen und man hätte eben auch wachsamer sein müssen, wenn eben die AfD sich dort in Themen platziert hat, die ja teilweise irgendwo, wo man sagt, ja, das ist so ein bisschen wie die Mafia, ne, in Sizilien, da die auf einmal irgendwelche sozialen Zwecke übernommen haben und damit natürlich einen Rückhalt in der Bevölkerung.
Wer das hätte erkennen müssen, wäre die Linke gewesen. Die hat da nämlich lange von profitiert. Die hat nämlich lange genau das gemacht, was die AfD jetzt macht, sich nämlich um Leute kümmern.
Ja,
und sei es nur, indem sie die in den Arm nehmen.
Ja.
Während, und da kommt jetzt noch ein Faktor dazu, Das sind natürlich teilweise, ich rede jetzt mal nicht über die Großstädte, es gibt ja immer noch Insel der Seligen da. Also wenn Sie zum Beispiel Schwerin nehmen, da hat es ja jetzt gerade die Oberbürgermeisterwahl gewesen, da ist die AfD-Tante nicht mal in die Stichwahl gekommen, die hat ja irgendeinen Escort-Service in Arabischen Emiraten betrieben, auch lustig. Also so unglaubhaft, diese ganzen Leute sind unglaubhaft, die vertreten. Es ist aber alles egal. Aber in den Städten ist das nicht so, aber auf dem Land ist das so, in der Fläche ist das so. Und das sind inzwischen, ja, man muss da vorsichtig sein, wie man das ausdrückt, aber es sind natürlich teilweise Landstriche der zurückgebliebenen Vereinsamten. Die Fähigen sind abgehauen, die sind in den letzten 30 Jahren alle Richtung Westen oder in die Großstädte. Und was da jetzt noch lebt, sind halt viele, die sich auch in einer gewissen Weise als Verlierer erleben. Ja, und da kommt jetzt mal einer, der sagt, du bist gar kein Verlierer. Das sind eigentlich alles, das ist die Lügenpresse und ne, das sind die und die, die haben euch dazu gemacht. Das tut natürlich gut, sowas mal zu hören.
Ja, das stimmt schon. Und da ist bestimmt auch ein Stück weit eben diese Überheblichkeit der Westdeutschen irgendwie auch noch vielleicht auch. Ja, also ich sehe das schon, dass das auch im Osten eben die Identität ja so ein bisschen sehr, sehr, was das Leben, das man dort gelebt hat, eben auch und wo man ja auch schöne Zeiten gehabt hat, weil es war ja nicht alles irgendwie in der Diktatur alles schrecklich, sondern die haben ja auch Familien gegründet, die haben ja auch schöne Erlebnisse gehabt, dass man das alles so degradiert und irgendwie, oh, die können ja noch nicht mal Bananen oder sowas, ist natürlich auch bescheuert gewesen. Ne? Und dass man sich auch so über den Dialekt mokiert hat, über die Art und Weise mokiert hat, das war schon, es war ja natürlich alles nicht unbedingt richtig, aber ich finde, trotz alledem ist es kein Grund, faschistische Partei zu
werden. Nein, aber ich sage nur nochmal, ich will jetzt hier kein Literaturformat draus machen. Lesen Sie Sandels von Lukas Butschel. Das ist, da steht das alles drin. Das erklärt den Osten perfekt. Das ist irre. Und jeder, der den Osten kennt, der wird auch Teilstücke davon wiedererkennen. Wir sagen, ja, genau so ist das, genau so ist das und. Und wie die Leute ja auf diese Maßnahmen reagiert haben, wie die damit klarkommen, dieses ganze in einer anderen Weise bürgerliche Leben als wir, die haben 68 nicht mitbekommen. Mhm. Die haben die Liberalisierung, die den Westen ja erfasst hat, die kulturelle, in den 70er Jahren nicht mitbekommen. Das ist alles an denen vorbeigegangen. Und das ist das Problem. Aber wir werden es, das Schlimme ist, dass sich das nicht erschließen. Da sind wir wieder in meinen Augen bei diesem, wie ich mich fühle, dass ich immer das Gefühl habe, ich gucke von draußen auf Abläufe, wo alles schief geht. Ja. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, diese katastrophale, juristisch richtige, aber katastrophale Entscheidung des VG Köln, die deshalb katastrophal ist, weil das Verbotsverfahren wahrscheinlich kaputt gemacht hat. Mhm. Ja, wir haben im Vorfeld die furchtbare, bis heute nicht nachvollziehbare Schnellveröffentlichung von der Faeser. Hätte die das gelassen, wären wir nie dahin gekommen. Ja. Das heißt, überall bewegen wir uns so in die falsche Richtung. Ja. Das ist schlimm.
Ja. Also ich bin ich Ihrer Meinung. Ich habe jetzt gedacht, jetzt haben wir noch 30 Minuten, bis Ihr Fußball anfängt.
20 Minuten, weil ich muss ja vom Büro aus noch nach Hause und den Fernseher anstellen, weil das ist immer sehr heilig. Da kommt ein Freund von mir, der noch, also ich habe meine Jahreskarte vor 2 Jahren abgegeben, er hat die immer noch. Und ich glaube, er ist bei keinem einzigen Spiel gewesen. Der guckt die alle bei mir.
Weil es mit ihnen netter ist, oder?
Ja, wahrscheinlich. Und es ist überhaupt zu Hause, da ist trocken und da wird es nicht kalt. Und das Schönste beim Fußball, wirklich das Schönste ist, wenn es schlecht läuft, sie machen die Glotze auf und gucken nicht weiter. Ja. Im Stadion sitzen sie und da leiden sie mit.
Ja. Das verstehe ich. Ja, das verstehe ich.
Wobei, aber 20 Minuten noch.
Komm, ja, dann gehen wir jetzt mal. Dann gehen wir jetzt mal durch die Fragen durch, die heute auf meinen Post gekommen sind. So, Jetzt machen wir mal ein bisschen Interview mit Ihnen.
Mit mir?
Ja, die neue Regelungen bezüglich AfD in Sachsen-Anhalt und Sachsen.
Was für neue Regelungen?
Ja, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht so ganz mitbekommen. Ich habe mich da heute nicht ganz so informiert. Es ging ja irgendwie darum, dass, ach Gott, dass sich die demokratischen Parteien zusammengetan haben, etc. pp.
Ja, es geht um Verfassungsbeschlüsse, ja. wo man versucht, die noch auszuschließen. Also ich bin ich habe Frau Brosius-Gersdorf neulich wieder irgendwo zuhören dürfen, die vom Parteienprivileg und ja. Man müsse die AfD ja auch dann, solange sie nicht verboten sei. Also da bin ich ein bisschen anders drauf. Ich bin Anhänger von Karl Poppers Toleranzparadoxon oder der Konsequenz daraus. Mhm. Also Toleranz führt zwangsläufig, oder konsequente Toleranz führt zwangsläufig zu einer intoleranten Gesellschaft.
Ja.
Insofern, soweit ich irgendwas verhindern kann, selbst wenn ich tricksen muss, tue ich das.
Mhm. Mhm. Die Forderung aus Bayern, Biogasanlagen weiter zu fördern und steuerfrei zu machen.
Ist bayerisch, ne? Also die Forderung finde ich sehr bayerisch.
Aus Bayern, ja. Ist halt, ja.
Aus Bayern, bei uns spielen die nicht so eine relevante Rolle. Mhm. Ja. Habe ich wirklich keine Meinung zu.
Ich finde einfach, wir Bayern müssten jetzt halt mal echt in die Pötte kommen mit der Windkraft. Aber gut, die elendige Minderheitsregierungsthematik haben wir eigentlich diskutiert.
Ja, dazu muss man aber eins sagen, weil ich das schon ein sehr wichtiges Thema finde. Das ist eine gewisse Gruppe von Leuten, von CDU-Leuten, jungen Leuten, sagen wir es mal so, die bei Twitter, also bei X, immer wieder für diese Minderheitsregierung trommeln und die eigentlich nur insoweit eine Relevanz haben, weil einen der betreffenden Leute, der wird immer als CDU-Influencer dargestellt, Baha Yamus. Und Baha Yamus wurde von Jens Spahn eingeladen in diese skurrile Gruppe 25. Die heißt nach der Bundestagswahl, wo 25, also der Abgeordnete, die das erste Mal in den Bundestag gekommen sind. Mhm. Und da hat der vorgetragen. Deshalb hat man das Gefühl, es hat eine gewisse Relevanz. Ich glaube, Carsten Linnemann hat es letzte Mal noch öffentlich bei Maischberger sehr deutlich gesagt, das ist natürlich Bullshit. Mhm. Das ist das Ende der CDU. Also das ist so albern, das geht auf keine Kuhhaut.
Ja, aber wie ist das denn diesen Leuten, also ich meine, es ist ja ehrlich gesagt nicht nur eine junge Gruppe, sondern es war ja auch dieser, wie hieß er, von, ach Gott.
Sie meinen Institut Soziale Marktwirtschaft.
Nee, dieser eine Abgeordnete, wo wir beide gesagt haben, es ist, Entschuldigung, kein ist ein intelligenter Mensch. Ach Gott.
Meinen Sie Saskia Ludwig?
Nee, ein Mann, der jetzt gerade auch erzählt hat, die Regierung, die hält ja keine 4 Jahre durch. Und dann
das ist einer meiner Lieblinge, Herr von Stetten.
Ja, Herr von Stetten, genau.
Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kreises Mittelstand.
Ja.
Ich finde immer interessant die Hybris dieser Leute, die offensichtlich keine Antenne für die Gesellschaft haben. Das sind klassische Diskussionen, die kann ich innerhalb eines Parlaments führen. Sie haben aber nichts mit der Realität zu tun. Und wenn ich als CDU-Mann riskiere, dass meine Partei kaputt geht, in dem Staat damit ja nicht genutzt wird, weiß ich nicht, wofür das gut sein soll. Aber das ist das Geheimnis des Herrn von Stetten. Ein guter Kumpel von Ihrer Freundin Katharina Reiche.
Meiner Freundin Katharina Reiche, ich sag's Ihnen. Also wenn ich noch 3 Jahre über Katharina Reiche Videos machen muss, dann kriege ich ein Magengeschwür, ne? Sag ich Ihnen.
Ja, ich finde, ja, mich ärgert da manches auch dran, aber ja. Es ist aber genau das, worüber wir eben sprachen. Diese ganze Personalauswahl ist unglücklich und dieser Versuch, eine Partei rechter darzustellen, als sie ist, die auch für zu viel Unglück führt. Reden Sie mal mit Dennis Radke darüber. Ich kenne den ja. Reden Sie mal mit dem darüber, wie der das findet. Ich weiß, wie er es findet, aber ich kenne ganz viele Leute, mit denen man verbunden und vernetzt ist, die das alle ganz gruselig finden. Und Ob das so Erfolg heischen und Erfolg versprechen ist, weiß ich nicht. Ich wage das zu bezweifeln. Ich kenne alte CDU-Campen, anders kann man das nicht sagen. Ja, und ich meine jetzt nicht Ruprecht Polenz, den ich auch kenne, aber andere, die durchaus ganz ehrlich sagen, dass sie zurzeit nicht CDU wählen. Die aber nie aus der CDU austreten, aber sie würden sie nicht wählen. Ich weiß nicht, ob das alles so gut ist.
Ja, da muss man ja mal ganz ehrlich sagen, also das sollte ja schon irgendwie der Partei spätestens dann zu denken geben, oder? Wenn die eigenen Leute sagen, puh, also im Moment.
Ja, wir werden aber in einer gewissen Weise, wenn wir nicht ernst genommen oder man versucht uns zu marginalisieren, und ich glaube, das erreicht nicht die Partei. Das mag zwar noch die Funktionärsebene auf Bundesparteitagen erreichen, aber sie erreichen damit nicht die Partei an der Basis.
Ja, aber es gibt ja immer wieder recht spektakuläre Austritte, wo man einfach sagt, also so langsam müsste man doch mal dann sagen, okay, offensichtlich sind wir auf dem Holzweg. Die AfD hat mehr Prozent als wir. Die Leute treten aus. Wir sind die unbeliebteste Regierung ever. Wir haben 0,0 Zustimmung. Merz ist mittlerweile unbeliebter als Spahn. Wie gibt's denn das?
Es ist aber nur deshalb, und da komme ich zu so einem anderen Lieblingsbegriff von mir, wir haben nicht genug CDU pur. Ja, ich habe da ein Video drüber gemacht, dann Radke hat es auch aufgegriffen auf der CDA-Bundestagung, diesen Begriff CDU pur. Die werden einem erzählen, wir sind zu wenig CDU pur. Wir wären viel erfolgreicher, wenn wir noch drastischer in deren Richtung gingen.
Ja, aber
dass das völlig albern ist.
Ja, natürlich, aber ich meine, es ist doch der Schritt des Wahnsinns, wenn man meint, irgendwie immer das Gleiche zu machen, dass man ein anderes Ergebnis kommt. Und man sieht ja, wo die CDU erfolgreich ist, in NRW bei Ihnen, in Schleswig-Holstein relativ, sagen wir mal, in Baden-Württemberg, jetzt nicht ganz so, aber da ist wenigstens die Koalition ja wieder gewählt worden, wo man einfach sagt, also Leute, eine gemäßigte CDU, die eben die soziale Marktwirtschaft in den Vordergrund stellt und eben das Christliche tatsächlich als christliches Menschenbild versteht, ist natürlich eine, die auch eben von Menschen gewählt werden kann.
Ja, aber wir sind derzeit, das muss man einfach sagen, ich habe das ja mal erzählt, ich war auf so einem Stammtisch, da war das auch so, da bin ich hingekommen und habe gedacht, buh, endlich bist du meiner Mehrheit. Das waren aber ganz normale CDU-Mitglieder. Ja. Ja? Also das war jetzt nicht der linke Flügel oder so. Und ich denke einfach, dass das in deren Köpfen so einfach nicht drin ist. Die sind wirklich der Meinung, wir müssen noch konservativer werden, und dann sollen doch die ganzen linken Spinner abhauen, sollen sie auch zu, ich kriege immer zu hören, ich soll doch zu den Grünen gehen, dann sollen wir alle zu den Grünen gehen, nur wenn sie mal genau hingucken, gucken sie sich mal genau die Umfragen an, ja, dann können sie schon da feststellen, dass eine Wanderung der CDU-Wähler, das ist übrigens auch das, was Güllner sagt, von Forsa. Mhm. Ja, also die CDU verliert derzeit nicht an die AfD, die verliert ans Lager der Nichtwähler und der Grünen.
Ja. Ja.
Und wenn ich das jetzt für erfolgreich halte, weil ich immer noch dem Trugschluss aufsitze, dass es ja eigentlich nur die Merkel-Politik gewesen ist, ich kann es Ihnen nicht sagen.
Ja, ganz offensichtlich war ja aber Frau Merkel ein bisschen erfolgreicher, ne, die letzten 16 Jahre. Auch wenn ich auch sagen muss, ich finde, ich persönlich bin jetzt niemand, der Frau Merkel glorifiziert, und ich halte diese schwarze Null der Merkel-Regierung mit Grund dafür, dass eben wir eben diesen Rechtsruck haben, weil eben die Infrastruktur so vor sich hin bröselt.
Ja, aber wir dürfen natürlich eins, auch da müssen wir uns ehrlich machen. Also erstens ist es staateneigen, dass sie irgendwas bauen und es dann kaputt gehen lassen. Das ist also jetzt kein deutsches Phänomen. Ich halte das auch für problematisch, aber gerade die Politik der schwarzen Null hat ja dazu geführt, dass man nachher, als wir Kohle brauchten in der Corona-Zeit und richtig Kohle raushauen konnte. Ja. Denn auch das, was wir jetzt machen mit diesem lächerlich dummen Tankrabatt, ist ja nichts anderes als Kohle raushauen.
Ja.
Und Das heißt, eine gewisse Handlungsfähigkeit, wenn ich mal die deutsche Staatsverschuldung, ich glaube, wir liegen bei 60% des Bruttoinlandsproduktes und vergleiche das mit anderen europäischen Staaten, da kann ich nur sagen, wir sind immer noch extrem handlungsfähig. Also das kann man so oder so sehen. Also keine Kritik am Mutti. Nein,
ja, natürlich darf man nicht. Wenn dann ist es eher eine Kritik an Herrn Schäuble, ehrlich gesagt, ne?
Ja, aber also nochmal, das ist übrigens auch so ein schönes Beispiel, wunderbares Beispiel für diesen Irrsinn, was AfD-Leute denken. Diese Griechenland-Rettung, an dieser Griechenland-Rettung hat Deutschland richtig gut verdient und Griechenland hat seine Schulden zurückbezahlt. Das sind alles Dinge, die man auch mal sehen muss. Das heißt, das war schon erfolgreich. Ich bin eigentlich auch ein Freund geringer Staatsverschuldung, aber ich denke, es gibt Situationen, da muss man was tun. Ich habe deshalb auch nichts gegen das Sondervermögen. Mhm. Gegen beide, auch für Verteidigung nicht.
Ich finde auch, dass
ich übrigens mal gerne würde übrigens Entschuldigung. Sie sind dran.
Entschuldigung, ich wollte nur sagen, dass ich es ja total richtig finde, dass Schulden gemacht werden. Ich finde es nur nicht richtig, wie die Schulden A verwendet wird. Das ist mein einer Kritikpunkt. Und der andere Kritikpunkt ist halt einfach, wenn ich erst was anderes irgendwie die ganze Zeit predige, wenn ich im Wahlkampf bin und danach eben genau das Gegenteil mache, ist es halt einfach kommunikativ schwierig. Das ist so meine beiden. Wenn Herr Merz von Anfang an gesagt hätte, also den Grünen oder der Ampel geben wir das Sondervermögen nicht, um was sie gebeten haben, weil wir glauben, ihr macht es nicht richtig, aber wenn wir an der Macht sind, dann möchten wir trotzdem ein Sondervermögen haben, dann hätte ich das irgendwie noch als ehrlich empfunden, weil er sagt, wir sind die Wirtschaftspartei oder sowas, ja, oder wir können es besser. Dann wäre das ja wenigstens redlich gewesen, aber dass man irgendwie erst sagt, man braucht das alles nicht und dann merkt man, oh, man braucht es halt doch und so.
Wir müssen über diese Kommunikation nicht reden. Ja. Natürlich, das ist ja das, weshalb Merz von Anfang an nicht hochgekommen ist. Weil seine gläubigen Anhänger, ja, genau das bis heute ihm übel nehmen. Dieses Sondervermögen nehmen die ihm bis heute übel. Ja. Und das ist genau der Mechanismus, mit dem auch die AfD spielt. Naja, das sind natürlich Dinge, die man sehen muss.
Ja, und es geht ja weiter, indem er immer sein Rambo-Zambo und Bazooka und was weiß ich und hier der Herbst der Reformen und dann der früher.
Die Bazooka war von Scholz. Die Bazooka
Entschuldigung. Rambo-Zambo und so weiter. Also er macht ja immer diese markigen Sprüche und da ist nichts dahinter. Jetzt müssen wir weitermachen. Was sollen wir denn über Schalke sprechen?
Ach, das nimmt Bezug darauf, dass ich gestern oder heute Nacht in meiner Story gepostet habe, dass ich unter Verwendung des Steigerlieds, jetzt führe ich Sie mal in die Tiefen der westdeutschen Fußballkultur ein, dass Schalke 04 nach einigen Jahren wieder in die erste Bundesliga aufsteigt und ich als Nicht-Schalke-Fan, sondern als Gladbach-Fan mich darüber gefreut habe. Ich nehme an, das ist gemeint. Weil ich der Meinung bin, es braucht Tradition im Fußball und es braucht keine Plastikclubs wie VW Wolfsburg oder Hoffenheim. Aber der Fußball ist eh kaputt. Aber wahrscheinlich ist das gemeint.
Ah, okay. Okay. Über Antikulturminister Weimar haben wir geredet. Über den Umgang mit Trump. Sie sind immer noch relativ positiv, was die Auslandseinsätze vom Herrn Merz angehen. Ich finde die ja durchweg irgendwie ziemlich schwach und.
Also ich finde, nochmal Donald Trump, da habe ich aber, glaube ich, auch gesagt, die amerikanischen Zeitgeschichtler werden in 50 Jahren zusammensitzen und sagen, wann hat eigentlich der Niedergang der Vereinigten Staaten von Amerika begonnen? Und ich glaube, dass mit der zweiten Amtszeit Trumps, die begonnen haben, ich will damit sagen, alles das, was dieser Irre im Weißen Haus macht, schadet vor allen Dingen Amerika. Ja. Was ich mir wünschte, wäre jetzt auch nach der neuen Zollankündigung, dass die Europäische Union wirklich, und da sind wir wieder bei der Bazooka, die Bazooka auspackt und die Tech-Konzerne mit Digitalsteuern belegt, was sowieso dringend angezeigt ist. Mhm. Und dann wollen wir doch mal sehen, was passiert. Also irgendwann ist auch Schluss mit lustig. Und dieser erratische Mensch, der einen Krieg anfängt, wo er nicht weiß, wie er da rauskommen soll, der die Weltwirtschaft in Mitgeiselhaft nimmt, die ganze Welt in Geiselhaft nimmt. Ja, ich ertrage diesen Menschen nicht mehr. Diese Güldenen, dieses Schwülstige, das ist alles gruselig. Dieser ganze Mann ist gruselig. Und insofern fand ich es ja richtig, dass Merz was gegen ihn gesagt hat, nur man sollte es nicht bei dieser Gelegenheit anders machen.
Ja. Naja, ich persönlich bin halt einfach ein großer Fan davon, wenn wir als EU einfach mal wirklich uns zusammenraufen und als EU gegen Trump aufstehen.
Ah, hier schreiben gerade ihre Fans, mein Gott, die Damen.
Meine Fans, ganz ehrlich, ja, was ich
100%
da lese.
100% agree, I love Lily. Hübsch ist sie auch noch.
Da sind sie aber am Anfang gelandet. Sie müssen mal jetzt hier, da kommt hier die ganze Zeit, wir sollen das blöde Björn Höcke-Video von Unscripted, dieses unsägliche
Anfang. Da sage ich noch was zu.
Das unsäglich. Wenn jemand irgendwie so jemand eine Bühne bieten will, ich habe es tatsächlich mir in Ausschnitten angeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, der Typ ist ein Mensch und ist trotzdem ein Faschist. Punkt.
Ja, er ist übrigens derjenige, den ich im Gegensatz zur Gesamt-AfD, da ist auch meine Meinung bekannt, das ist eigentlich die DNVP, Wiedergeburt, nicht die NSDAP. Aber Höcke ist Nazi, das ja. Sehe ich auch so. Und dass man dem eine Bühne gibt, sagt viel über Verantwortungsgefühl dieses Ben Dingsbums aus. Ja, dann lässt man den halt, wen habe ich, da ist auch Bert Wollersheim so, ja. Es ist, ja, was soll man dazu sagen?
Naja, das ist halt einer, der irgendwie mit Clickbait sich eine Reichweite aufgebaut hat, der irgendwie sein Konzept ist, dass er Leute irgendwie ohne Vorbereitung zu Wort kommen lässt. Und wenn ich halt mit einem Faschisten ohne Vorbereitung rede, dann kann der Faschist halt seine Scheiße ablassen. Und dann ist es halt so, dann ist es halt ein völlig... Und es, wenn jemand sagt, aber es hat 1,2 Millionen Aufrufe, ist das kein Qualitätskriterium?
Nein, aber auch da kann ich nur sagen, ich habe mir die Mühe ja gemacht und habe mir ein Video angeguckt mit dem Vordenker dieses Flügels der AfD. Habe den Namen wieder vergessen, ich will mir so einen Namen nicht merken. Und das ist gruselig, das habe ich mir auch angeguckt und auch bei diesen 1,2 Millionen, die Höcke gesehen haben, werden natürlich viele Kritiker dabei sein.
Ja, klar.
Aber das ist eine Verantwortung, da muss halt jeder selber drüber nachdenken, ob er bereit ist. Also ich würde ihm keine Plattform geben. Aber ich habe es mir auch nicht angeguckt, ich werde es mir auch nicht angucken.
Naja, also ich meine, da kann ich nur sagen, auf Scheiße fliegen, ne? Also da müssen wir nicht drüber reden. So, Abzug von Soldaten aus EU. Wahrscheinlich, was gemeint wird, dass eben die amerikanischen Soldaten aus Deutschland abgezogen oder aus der EU abgezogen werden müssen sollen, wo ich mir denke, ja, tschö.
Ja, erstens schön und zweitens gibt es ja schon Prozesse in Amerika selber, interessanterweise bei den Republikanern. Trump ist, was diese Dinge angeht, außenpolitisch weniger frei, als man denkt. Also solche Dinge, weil da braucht er die Zustimmung des Kongresses. Die wird er wahrscheinlich nicht kriegen. Das wird genauso schief gehen wie die Grönland-Nummer. Aber den Schaden, den Trump anrichtet für sein Land, ist... unüberschaubar. Wenn die Amerikaner sich nicht so schnell von erholen.
Nee, werden sie nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme ja ursprünglich aus Unterfranken. Das habe ich noch gar nie hier, glaube ich, erzählt. Und bei uns waren die Amerikaner ja stationiert und da gab es immer die Barracks. Und da sind die Amerikaner schon vor längerer Zeit abgezogen worden. Und da wurde aus diesen Barracks wurden wunderschöne Wohnräume gemacht und muss ich ganz ehrlich sagen, also in der aktuellen Situation, wo wir ganz viel Wohnraum brauchen und den nicht haben,
also auch wir haben sein. Ja, wobei wir hatten hier ein großes NATO-Hauptquartier, ja. Hier waren die Briten, hier war der Hauptstützpunkt der Briten in Deutschland, der Rheinarmee. Und als die das hier geräumt haben, war das für die Stadt schon ein Schlag. Und die Immobilien waren nicht in einem Zustand, dass man da jetzt Leute hätte so einziehen lassen können.
Nee, so einfach ging das bei uns auch nicht. Und Franken ist ja sogar eine strukturschwache Gegend. Das war schon am Anfang. Aber man hat halt einfach das Beste draus gemacht. Es ist nicht der Untergang des Abendlandes, wenn die Amis abhauen. Weil so viel bringen sie ja dann doch nicht. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen bei den Briten waren. Aber die hatten ihre eigenen Supermärkte, die hatten ihre eigenen Schulen. Die hatten eigentlich ihren eigenen Kosmos.
Wir haben mal versucht, da reinzukommen. Jetzt sehe ich ja auch blaue Herzen endlich. Ja. Wir haben mal versucht, da reinzukommen, weil man in Navi-Stores die Zigaretten billiger kriegte und den Alkohol. Ich muss jetzt aber wirklich weg. Ich finde, die blauen Herzen sind eine Aufforderung an.
Ja, das finde ich auch. Ich hoffe, dass Ihre Borussia.
Die wahre Borussia.
Die wahre Borussia
gewinnt. Ich bin skeptisch. Aber wir gucken mal.
Und nächste Woche sind wir wieder um 17
pünktlich.
Uhr.
Nächste Woche pünktlich. Ich glaube, mit dem Fußball gibt es dann auch erstmal keine Sonntagsspieltage mehr. Also.
Lieber, fahren Sie vorsichtig, kommen Sie gut nach Hause.
Wünsche Ihnen was.
Gutes Spiel, bis dahin. Tschüss.
Das war Progressiv trifft konservativ. Nächste Folge am 10. Mai.